Der Dirigent Cornelius Meister ist nun unser Gast auf RBB Kultur. Morgen Abend gibt er mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin ein Konzert in der Berliner Philharmonie, das wir auf RBB Kultur live übertragen. Schön, dass Sie da sind, Herr Meister.
Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Als allererstes würde ich gerne mit Ihnen über den Klang von Orchestern sprechen. Wir haben Sie hier gerade mit Martinu gehört und dem Wiener Radiosymphonieorchester. Was ist denn die Spezialität dieses Orchesters? Sie waren lange da ja Chefdirigent.
Das ist ja das Faszinierende für mich, dass jedes Orchester verschieden klingt. Und das gleiche, vermeintlich gleiche Orchester klingt auch jeden Tag verschieden. Und je nachdem, welche Besetzung spielt. Aber natürlich hat sich das Wiener Radiosymphonieorchester im Laufe von Jahrzehnten einen besonderen Namen vielleicht verdient. Gerade für die Musik eben wie Martinu, die an der Schwelle von der Spätromantik zur Moderne bezeichnet werden kann.
Ich habe gehört, dass sich der Wiener Dialekt sich in die Artikulation der Musizierenden einschreiben würde, dieses leichte Verzögern, das Verschleppen in der Sprache. Über die Wiener Philharmoniker habe ich das gehört. Ist denn da was dran?
Oh ja, unbedingt. Also ich merke das als Operndirigent immer, dass tatsächlich diejenigen Orchester, deren Mitglieder die Sprache, also wirklich das Wort verstehen, was die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne singen, dass die natürlich viel besser begleiten können. Und auch eine tschechische Musik, die andere Betonungsverhältnisse hat, bei einem Janáček zum Beispiel, natürlich dann ganz anders musiziert werden sollte. Oder ein Bartok. Umgekehrt wiederum, ich glaube, ein Werk wie die Zauberflöte kann sicherlich besonders feinsinnig musiziert werden von Musikerinnen und Musikern, die eben tatsächlich diese deutsche Sprache mit den vielen Konsonanten am Anfang, bevor ein Vokal kommt, mit den schönen Endsilben eben wirklich auch in sich spürt.
Auf RBB Kultur spreche ich mit dem Dirigenten Cornelius Meister. Sie haben früh angefangen als Jungstudent an der Musikhochschule Hannover in der Klasse von Martin Braus unter anderem. Sie haben bisher über 100 verschiedene Orchester weltweit dirigiert, habe ich gefunden. Und mich interessieren, stimmt das
Sie
nicht?
Sie wissen mir, doch, bestimmt. Aber ich habe sie selber gar nicht gezählt.
Es sind auf jeden Fall viele. 100 sind viele. Da würde mich interessieren, aber auch wenn es 50 wären, was ist der Trick? Wie gewinnen Sie ein Orchester für sich?
Ja, wenn das so einfach wäre, dann könnte man den ja immer anwenden. Nein, ich glaube, die Basis bildet, dass wir alle, die wir zusammenkommen, ja einfach große Lust haben zu musizieren. Und ich persönlich empfinde das jeden Tag aufs Neue einfach als ganz großes Glück, dass ich zusammen Musik machen kann mit ganz vielen Menschen, die das auch als ihre Lebensaufgabe betrachten. Und wir alle wollen inspiriert sein. Wir wollen uns gegenseitig inspirieren und wenn es dann funkt, dann ist das einfach etwas sehr, sehr Beglückendes. Und manchmal funkt es montagmorgens um 9 und manchmal funkt es samstagabends um 20 Uhr. Man kann das nicht planen, aber wir arbeiten immer wieder sehr hart darauf hin.
Was ist dieser Funken?
Ich erinnere mich sehr gut an viele, viele sehr beglückende Momente hier gerade mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin, bei dem ich ja jetzt schon häufiger zu Gast war und immer wieder sehr gerne zurückkehre. Ja, dieser Funke, wenn beispielsweise wirklich einfach alle Menschen im Saal in die gleiche Richtung streben, musikalisch in die gleiche Richtung, wenn wir gemeinsam phrasieren, wenn wir im Klang baden vielleicht gemeinsam oder aber auch, wenn wir alle lauschen, weil vielleicht gerade die Solo-Oboistin ein zauberhaftes Solo spielt und so leise spielt und wir alle anderen, alle Streicher zum Beispiel, noch viel leiser spielen und eigentlich gar nicht mehr spielen, sondern nur noch zuhören. Dieses gemeinsame Lauschen, möchte ich gerne sagen, ist für mich immer wieder faszinierend.
Was kann denn ein Dirigent oder eine Dirigentin tun, um dieses Funkensprühen, dieses gemeinsame Funkenzünden zu begünstigen?
Das A und O ist sicherlich, dass ich selber das Werk, was ich dirigiere, aus dem FF kennen muss, in- und auswendig. Über Jahre, manchmal Jahrzehnte hinweg mit diesem Werk, Verzeihung, den Ausdruck, im Bett gewesen bin. Ich habe meine Partituren, ich lese sie im Bett buchstäblich und lerne sie morgens früh oder spät abends immer wieder neu. Ich träume von den Stücken. Ich habe Klang in meinem Körper, in meinem Ohr. Und wenn ich dann in mir selber eine so klare Vorstellung habe von dem, wie dieses künstlerische Ergebnis sein könnte, dann bildet das sicherlich eine gute Grundlage, damit ich andere davon überzeugen kann. Wenn ich selber nicht überzeugt wäre von etwas, dann wie soll ich dann andere davon überzeugen? Mhm. Naja, und wenn ich dann selber diese Begeisterung in mir trage für dieses Werk, wir führen ja jetzt zum Beispiel diese wunderbare erste Symphonie von Mozart auf, die er als Achtjähriger geschrieben hat. Dazu meine Güte, als Achtjähriger. Ja. So, und wenn ich das in mir spüre, dann überträgt es sich hoffentlich auch.
Mhm. Sie haben es vorhin angesprochen, ein Orchester kann zu jeder Tageszeit anders klingen, an einem Tag anders als am nächsten, aber dennoch, man hört ja immer wieder von unterschiedlichen Klängen der Traditionsorchester. Gibt es den oder ist das eine Legende, dass man hören kann, oh, das sind jetzt die Berliner?
Davon bin ich fest überzeugt, ja. Weshalb ich ja auch so gerne in verschiedenen Kontinenten dirigiere. Es gibt beispielsweise nach wie vor wirklich eine Pariser Schule, eine Holzbläserschule, die man nach wie vor wirklich deutlich heraushören kann. An der Scala in Mailand habe ich mit großer Freude einfach gelernt, wie dieser urtypische italienische Verdi-Puccini-Klang ist.
Wie ist der?
Der Nachhall, die Zeit des Nachhalls in der Mailänder Scala ist deutlich kürzer als beispielsweise an der Wiener Staatsoper, also trockener würden wir vielleicht sagen. Und das führt dazu, noch etwas führt dazu, dass nämlich auf den Seitenbühnen man verdammt laut reden kann im Hintergrund, ohne dass das Publikum das merkt draußen. Also eine verdammt trockene Akustik, die dazu führt, dass man ziemlich forsch spielen kann, ohne dass es gleich unschön werden würde. Was allerdings den Nachteil hat, dass Dialogwerke dort in der Mailänder Scala nicht besonders gut zur Geltung kommen. Also eine Entführung aus dem Serail zum Beispiel, eine Zauberflöte, finden dort vielleicht nicht die idealen Bedingungen, aber andere Werke natürlich, also eine Turandot habe ich dort so schön gehört, wie ich es vielleicht sonst nirgendwo erlebt habe.
Und das liegt an der Akustik.
An der Akustik und daran anschließend natürlich, dass diejenigen, die dort ihr Leben verbracht haben, also die Musikerinnen und Musiker beispielsweise des Orchesters, diese Akustik ja in sich aufgesogen haben. Und also ich glaube fest daran, dass Orchester, die in bestimmten Sälen proben, beispielsweise eben die Wiener Philharmoniker im Goldenen Saal des Musikvereins in Wien oder das Konzertgebouworchester, um nur zwei Beispiele zu nennen, dass diese Orchester dann irgendwann mit der Akustik so verschmelzen, dass ihr eigener Orchesterklang so unverwechselbar wird, weil eben diese Akustiken der Säle, in denen sie proben und ihre Aufführungen spielen, auch so unverwechselbar ist.
Nun sind Sie, Herr Meister, Generalmusikdirektor in Stuttgart, dort am Staatstheater. Sie treten morgen Abend hier in Berlin auf, nicht mit dem Stuttgarter Orchester, sondern mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin. Sie kennen das Orchester. Was ist denn deren Spezialität?
Das Programm, was wir aufführen.
Vom Klang, meine ich.
Ja. Also das Programm, was wir aufführen, hätte ich sicherlich nicht gewagt, wenn ich das Deutsche Symphonieorchester Berlin nicht so genau kennen würde und wir uns auch gegenseitig kennen würden. Mhm. Denn es vereinigt eigentlich vier unterschiedliche, komplett unterschiedliche Klangspektren. Haydn, Mozart, Beethoven und Bruch. Nun könnte man ja meinen, naja, Haydn, Mozart, Beethoven, das ist ja Wiener Klassik, das müsste doch irgendwie sehr ähnlich sein. Und wir versuchen morgen Abend eigentlich das Gegenteil zu zeigen, nämlich gerade wie unterschiedlich Haydn und Mozart und Beethoven klingen und Bruch natürlich sowieso. Und dass das DSO dazu nicht nur in der Lage ist, sondern förmlich danach sich sehnt, eben jeden Komponisten auf eine ganz spezielle, klangliche Art hin aufzuführen. Das ist, glaube ich, ein ganz besonderes Plus des Orchesters. Und da haben wir jetzt, also ja, das war eine großartige Probenzeit.
Sie waren in Berlin schon mal und haben das Deutsche Symphonieorchester Berlin dirigiert. Meine Kollegen hier von RBB Kultur haben eine Aufnahme gemacht und das hat dann damals so geklungen. Das war auch Haydn, ein Ausschnitt aus dem Trompetenkonzert hören wir.
Thank you.
Ein Ausschnitt aus dem Trompetenkonzert von Joseph Haydn. Cornelius Meister hat das Deutsche Symphonieorchester Berlin dirigiert und heute ist Cornelius Meister unser Gast auf RBB Kultur. Das war jetzt nur ein Mini-Mini-Ausschnitt, auch schon ziemlich lange her, die Aufnahme. Trotzdem, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie das gehört haben?
Dass ich vieles heute ganz anders machen würde.
Zum Beispiel?
Ich glaube, ich würde es ein bisschen schneller nehmen. Wobei das natürlich auch sehr abhängig ist. Also Håkan Hardenberger hat gespielt, ein beeindruckender Trompetensolist. Vermutlich war das das Tempo, was ihm damals auch gut gelegen ist. An diesem Tag, vielleicht würde er es heute auch anders machen. Nein, eine schöne Aufnahme, aber ich freue mich immer. Also ich gehöre nicht zu denjenigen, die, wenn sie eigene Aufnahmen hören, sich dann zurücklehnen und immer denken, oh, wie schön ist das doch. Sondern mir geht dann immer ganz viel durch den Kopf, was man noch auch Neues entdecken könnte beim nächsten Mal.
Hm. Morgen Abend, wenn Sie in der Berlin Philharmonie mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin auftreten. Da steht auch ein Joseph Haydn auf dem Programm, seine erste Symphonie, aber auch die erste Symphonie von Mozart, die erste von Ludwig van Beethoven und das erste Violinkonzert von Max Bruch. Lauter Erstlingswerke. Welche Idee steckt denn dahinter?
In der Tat habe ich mir damals gedacht, es wäre doch mal spannend, dem Publikum zu zeigen, sowohl im Saal wie eben auch den Radiohörerinnen und Hörern, wie Komponisten ihr erstes Mal sozusagen erleben, sowohl in der Symphonik wie eben bei Max Bruch als Violinkonzertkomponist. Er hat ja mehrere Werke für Violin und Orchester geschrieben, die man sehr viel seltener hört. Also wir denken immer, es gäbe nur das Bruch-Violinkonzert, das stimmt ja gar nicht. Ja, und also um ein Beispiel jetzt herauszugreifen, Beethoven in seiner ersten Symphonie, er schreibt eine Symphonie in C-Dur. Man liest sozusagen auf dem Programmzettel damals neue Symphonie von Herrn von Beethoven in C-Dur. Ja, und dann fängt er aber an mit einem C-Dur-Dominant-Sept-Akkord und braucht unglaublich lange, bis er überhaupt mal in die Grundtonart findet. Und das Erste, was die Streicher spielen, ist, um Kurt Masur zu zitieren, ein blödes Pizzicato. Das hat er, glaube ich, nie öffentlich gesagt, aber er hat es mir mal bei einem Dirigierkurs gesagt. Ein blödes Pizzicato. Und also das ist einfach frech, nicht? Und es ist spannend für mich, das nachzuvollziehen, wie Komponisten ja, sich sozusagen an die Öffentlichkeit getraut haben als Symphoniker.
Mozart war ein Junge von 8 Jahren. Beethoven war ja schon ein erwachsener Mann von 29 Jahren, als die Symphonie uraufgeführt worden ist. Merken Sie das, wenn Sie das spielen heute? Das eine ist das Werk, das ein Kind geschrieben hat und das andere ist schon von einem reiferen Menschen. Ist das spürbar?
Ich glaube, ich würde es nicht merken. Ich würde es nicht merken. Wir haben gestern bei der Probe mit dem DSO Berlin darüber gesprochen, dass der langsame Satz in dieser ersten Symphonie von Mozart solch eine Empfindungstiefe hat. Und ich habe sogar behauptet, dass das für mich ein besonderes Beispiel dafür ist, dass es eben falsch wäre, zu sagen, dass Kinder weniger tiefe Empfindungen haben können. Im Gegenteil, also ich glaube, die urmenschlichen Tiefen, Tod, Verzweiflung, das sind Dinge, mit denen sich Kinder eben genauso tief beschäftigen wie ältere Menschen. Und es ist schön, dass wir mit dieser ersten Symphonie von Mozart ein Zeugnis haben, wie sich das dann eben auch ausdrückt. Ich weiß nicht, ob Mozart an irgendeine Todes- oder eine etwas Vergleichbares in diesem zweiten Satz gedacht hat, aber das ist eben für mich das Gegenteil eines, ach, ich gehe sozusagen auf den Spielplatz Musik.
Des Weiteren steht auf dem Programm das erste Violinkonzert von Max Bruch. Da haben Sie als Solisten den Geiger Augustin Hadelich. Wann sind Sie denn einander zum ersten Mal begegnet? Wie ist die Zusammenarbeit mit ihm?
Persönlich kennengelernt haben wir uns vor einigen Monaten hier bei der Verleihung des Opus Classic, die ich dirigiert habe, und er war unter den Preisträgern. Aber tatsächlich ist es morgen Abend das erste Mal, dass wir gemeinsam öffentlich auf der Bühne musizieren. Ich selber kenne ihn von seinen Aufnahmen schon sehr lange. Ich glaube sogar, dass mir sein Name zum ersten Mal untergekommen ist, als wir beide noch Kinder waren. Er ist ein herausragender Musiker und wir haben jetzt in den letzten Tagen sehr viel Zeit miteinander verbracht, weil ich es zu meiner Gewohnheit gemacht habe, dass ich die Werke, die ich aufführe, ja immer auch auf dem Klavier mit den anderen musiziere. Also es war für mich ganz selbstverständlich, dass wir in der Dirigentengarderobe vor der ersten Probe mit dem Orchester uns zu zweit getroffen haben und ich aus der Partitur eben das Bruchviolinkonzert gespielt habe zusammen mit ihm. Ich glaube, er war ganz überrascht und er hat danach gesagt, ja, das wäre vermutlich seit 15 Jahren das erste Mal wieder gewesen für ihn, dass er mit Klavier das gemacht hat. Also vielleicht andere Dirigentinnen oder Dirigenten pflegen diese Übung vielleicht nicht. Aber für mich ist das die
einfachste. Vielleicht können sie auch nicht so gut Klavier spielen.
Ehrlich gesagt, aber darum geht es ja gar nicht. Also es geht mir nicht darum, da hochvirtuos, sondern es geht darum, ein gemeinsames Gespür zu entwickeln. Wie wollen wir denn als Musiker eigentlich zusammen etwas tun? Und ich halte wenig davon, dass man Musik bespricht vor der ersten Probe. Da mache ich ein Ritardando, da nehme ich mir Zeit, da möchte ich gerne dieses Tempo. Nein, man soll das zusammen machen, man soll das zusammen spüren, denn es geht doch um Nuancen. Es geht ja nicht um das Offensichtliche. Also so blöd hoffentlich sind wir alle nicht, dass man sozusagen das Offensichtliche mit Worten beschreiben müsste.
Sie sind auch Pianist, Sie sind ein guter Pianist. Ich habe gelesen, dass Sie hin und wieder auch als Konzertpianist auftreten. Also Sie spielen da auch nicht gerade federleichte Sachen, sondern Liszt und Gershwin und so. Auf welcher Seite fühlen Sie sich denn mehr zu Hause? Auf der Solistenseite oder auf der Dirigentenseite?
Naja, mittlerweile verbringe ich natürlich sehr viel mehr Zeit als Dirigent in Konzerten, denn als Pianist. Nichtsdestotrotz halte ich es für gut, wenn wir Dirigenten, egal welches Instrument, aber doch ein Instrument haben, auf dem wir uns doch auch einfach selber äußern können. Es kommt schon manchmal vor, dass man, wenn man am Schreibtisch sitzt und sich etwas überlegt, dass das dann manchmal gar nicht so blöd ist, wenn man es doch einmal auf die Praxistauglichkeit überprüft, an einem Instrument, wie auch immer. Und das Klavier hat natürlich den großen Vorteil, dass ich eben in der Lage bin, große Mahler-Symphonien, Bruckner-Symphonien, doch in all ihrer Harmonik, in all ihrer Klangpracht auf dem Klavier darzustellen, was ich halt bei einem Instrument, was nur einen Ton zur gleichen Zeit hervorbringen kann, halt nicht kann.
Nun blicken wir ja hoffentlich dem Ende der Pandemie entgegen. Konzerte mit Publikum sind ja wieder möglich. Und so schwer die Zeit jetzt war, welchen Eindruck haben Sie, ist der Konzertbetrieb jetzt in dieser Zeit irgendwie zum Nachdenken gekommen? Was könnte er daraus mitnehmen?
Ich selber habe immer mich gewehrt gegen diesen Begriff, wir wollen möglichst bald zur Normalität zurückkehren, weil Normalität mich nicht interessiert als Künstler. Im Gegenteil. Ich freue mich, wenn wir einiges dessen, was in den letzten 2 Jahren im Vordergrund stand, auch in die nächsten Jahre mitnehmen können. Also ich sehne mich nicht danach, dass wir irgendwann es genauso machen werden wieder wie 2019. Nein, wir sollen es anders machen. Wir sollen hoffentlich das, was wir 2019 tun konnten, nämlich ausverkaufte, rappelvolle Säle, die vor Begeisterung bersten. Danach sehne ich mich einerseits, aber andererseits glaube ich, also ich kann von Stuttgart sprechen, wir haben Konzerte am Hafen gegeben. Wir haben 1:1 Konzerte gegeben, also ein Musizierender, ein Mensch, der zuhört. Wir haben Konzerte vor Fenstern, vor Kindergärten gegeben. Ich selber habe in einem Innenhof von einer Seniorenresidenz gespielt und die alten Menschen standen auf ihren Balkonen und haben mitgefiebert. Das sind Dinge, die hätten wir vor 2020 auch tun können. Aber ich glaube, viele von uns haben sie aus welchen Gründen auch immer vielleicht dann doch nicht so häufig getan.
Routine.
Vielleicht, ja. Und das wäre doch sehr schön, wenn wir nicht einfach sagen, so, jetzt ist wieder sogenannte Normalität und wir haben nichts daraus gelernt. Auch übrigens, was also Themen anbelangt wie Nachhaltigkeit, muss man jede noch so kleine Reise mit einem nicht so umweltfreundlichen Verkehrsmittel zurücklegen. Alle diese Dinge hoffentlich bleiben wichtig in den nächsten Jahren.
Mit dem Dirigenten Cornelius Meister habe ich auf RBB Kultur gesprochen. Morgen Abend dirigiert Cornelius Meister in der Berliner Philharmonie das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Werke von Haydn, Mozart, Beethoven und Max Bruch stehen auf dem Programm und wir übertragen das Konzert live hier im Radio. Alles Gute für Sie und danke für Ihren Besuch, Herr Meister.
Toi, toi, toi.